Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 48. Und heute geht's, ich bin schon leicht aufgeregt, um mein eigenes Depot. Und das ist also auch das Thema der Woche. Und zuvor, wie immer, Philipp, wie war denn deine Woche?
Meine Woche war bis jetzt ja relativ kurz. Wir zeichnen ja heute, muss man auch sagen, schon am Dienstag aus, weil ich ab morgen früh ja einfach auch mal weg bin. Ich bin dann mal weg, würde Harpe Kerkeling jetzt sagen. Also ich bin im Urlaub und ich folge ja sozusagen deinen Spuren. Es geht für mich auch nochmal nach Prag, bevor vielleicht wieder die Grenzen dicht werden. Wie war es denn bei dir bis jetzt?
Ja, bei mir war es bis jetzt relativ ruhig. Warum? Ich bin in Quarantäne. Ich hatte Kontakt mit einem Corona-Patienten, der positiv getestet wurde. Und deswegen sitze ich zu Hause im Homeoffice und ja, beschäftige mich mit der Börse. Also ja, da wünsche ich dir jetzt schon mal einen schönen Urlaub auf jeden Fall. Aber könntest du mich aufheitern mit einem ganz, ganz tollen Witz?
Ja, treffen sich zwei Männer auf der Straße. Der eine ist Musiker und der andere hat auch kein Geld.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Was hat mich zuerst bewegt diese Woche? Ja, Amazon ist wieder in den Schlagzeilen und zwar positiv, denn man hat sich entschieden, die Spieleplattform Twitch in das Prime-Angebot aufzunehmen. Twitch ist eine stark wachsende Videospielplattform und sie wurde 2014 erst übernommen und seitdem ist sie im Hause von Amazon und hat sich im Prinzip stark entwickelt. Prime Gaming heißt das Ganze. Und für alle Prime-Mitglieder, die haben jetzt den Komfort und den Mehrwert, jetzt auch Twitch kostenfrei genießen zu können, müsste man sich dort bloß einmal anmelden und schon kann man die Inhalte einsehen. Außerdem können Spiele heruntergeladen werden und dann eben auch permanent auf allen Geräten gespielt werden. Nutzer erhalten auch noch exklusive Inhalte bei bekannten Spielen, wie zum Beispiel FIFA oder auch GTA 5, soweit ich das lesen konnte, und Amazon stärkt damit die Position auf dem Gaming-Markt, das ja doch ein Riesenmarkt ist. Und außerdem erweitert man natürlich noch die Zielgruppe der Prime-Mitglieder, denn alle, die noch nicht Prime-Mitglieder sind, die haben natürlich jetzt wieder einen Grund mehr, in die Prime-Mitgliedschaft einzutreten. Das finde ich schon sehr spannend. Und Philipp, wir sind ja beide Prime-Mitglieder, oder?
Richtig. Und ich muss auch gestehen, ich bin ja eben gerade mit dem Zug von Köln nach Leipzig gefahren und ich habe es mir angeschaut. Ich habe die Info gelesen, dass es jetzt Prime Gaming gibt und habe mir doch die Plattform mal angeschaut. Aber ein Manko, es geht nicht mit Mac, also mit iOS ist es im Moment noch nicht kompatibel, sich die Spiele darunter zu laden. Wirst du es dir denn mal angucken und bist du überhaupt einer, der zockt?
Ich bin ja selber nur FIFA-Zocker, das weiß man ja, oder fleißige Zuhörer wissen das schon. Aber Ich würde es mir trotzdem einfach mal angucken und ich finde natürlich diesen Gaming-Markt sehr, sehr spannend. Und selber habe ich auch schon reingeschaut, aber ich glaube, dieses Angebot ist auch erst für uns jetzt in den nächsten Tagen ja umgesetzt, erhältlich.
Ja, genau. Also ich glaube, seit gestern oder heute gibt es das erst in Deutschland. Mein Thema ist mehr Macht für dich, Marcel, oder sollte ich lieber sagen, für die Aktionäre. Es gibt eine Gesetzesänderung und sie gibt dem Aktionär ab 2021 mehr Macht. Ab 2021 wird über die Vergütung des Vorstandes und alle 4 Jahre über das Vergütungssystem von einer Aktiengesellschaft durch die Aktionäre abgestimmt. Und das wird natürlich, ja, das wird für hitzige Diskussionen sorgen auf den Hauptversammlungen. Und ich bin echt gespannt. Wir sind ja beide sehr gerne auch auf Hauptversammlungen. Und ich glaube, das Thema Vorstandsvergütung wird doch ein heikles Thema nächstes Jahr werden, wie es dann so kommt. Ich bin hier der Meinung, Leistung soll belohnt und honoriert werden. Aber Versagen muss auch Konsequenzen haben, auch persönliche, für den persönlichen Geldbeutel. Wie siehst du das?
Ja, richtig. Das sehe ich ähnlich. Und ich finde es erstmal gut, dass Aktionäre einen guten Stand genießen können in Deutschland und dass man hier auch ein bisschen mehr Einfluss bekommt. Denn gerade wenn man, ein kleines Licht ist, hat man ja sonst relativ begrenzt Einflussmöglichkeiten. Insofern ist es erstmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem sollte das Management und der Vorstand immer wirklich an das Wohl des Unternehmens glauben und auch dazu handeln. Und eben, ja, nicht wie bei Wirecard oder bei anderen Beispielen, ja, völlig versagen.
Ja, wir wollen ja jetzt deinen Flop der Woche nicht vorwegnehmen, wo man, finde ich, auch einigen dann das Gehalt kürzen sollte. Wie geht's denn bei dir weiter mit den Themen?
Ja, es gab einen neuen Börsengang und zwar das Unternehmen Luminar. Und Philipp, kennst du das?
Ja, durch dich.
Ehrlich? Guck
Ach
mal
nee,
einer
ich,
an.
Ich meine nicht Illumina.
Luminar. Ah, das ist ein Spezialist für autonomes Fahren und die sind jetzt erst kürzlich an die Börse gegangen, aber Philipp, nicht so wie wir es sonst immer kennen mit IPO oder wie Spotify damals via Direct Listing, sondern über eine Fusion mit einem Investitionsvehikel. Und konkret heißt dieses Investitionsvehikel Gurres Metropolos und ist eine Firma, die Anfang des Jahres schon an die Börse gegangen ist und ich weiß gar nicht so richtig, mit welchem Plan die an die Börse gehen, aber ich glaube schon tatsächlich, dass das Business Case ist, als Investitionsvehikel dazustehen.
Ja. Ach, das sind diese Specs.
Genau, das sind diese Specs. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, für alle diejenigen, die davon noch gar nichts gehört haben, was ich absolut nachvollziehen kann. Und die Fusion erstmal mit Gurres ist ein Deal in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar. Und Gurres, das Vehikel also, hat 400 Millionen Dollar zugesteuert oder beigesteuert. Und wie erwähnt, war Gurres Metropolos im Februar per IPO an die Börse gegangen und man hat auch weitere Investoren bei Luminar, zum Beispiel Volvo, die auch angekündigt haben, das autonome System von Luminar in die Autos ab 2022 einzubauen. Und ja, der bekannte Action-Cam-Spezialist GoPro ist ebenfalls investiert.
Oh, okay.
Und Luminar ist bekannt, weil eben Peter Thiel, der auch schon bei Facebook mitgewirkt hat, der auch mit Elon Musk schon stark zusammengearbeitet hat, also eigentlich ein echter Tech-Experte in den USA, der hat hier schon stark mitgewirkt. Und was ist eigentlich das USP von Luminar? Das sind die Kosten für die LiDAR-Sensoren. LiDAR-Sensoren ist so eine Art Radarsystem, die ein Auto durch den Verkehr manövrieren lassen.
Okay.
Also sprich, immer wenn irgendwo ein Einfluss ist, reagiert das System und dann kann das Auto eben abbiegen oder ausweichen, wie auch immer. Das System ist bisher extrem teuer gewesen mit mehreren 10.000 Euro und das ist natürlich für den allgemeinen Verbrauch auf der Straße nicht praktikabel. Und insofern ist das natürlich ein USP, was wichtig ist, deswegen auch ein recht starkes Startup. Und jetzt haben die eben den Weg gewählt, den einige jetzt aktuell wählen, für einen Börsengang und zwar eben, wie gesagt, nicht durch IPO, nicht durch Direct Listing, sondern durch einen SPACs.
Ja.
Und das SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Das heißt, man hat eine große ein großes Unternehmen, was schon an der Börse gelistet ist, was den ganzen Spaß der Bürokratie, der Zusammenarbeit mit der Börsenaufsicht, der SEC und auch schon eine Roadshow gemacht hat und durch diese Fusion hat eben genau das kleine Unternehmen, weil gerade im Silicon Valley ist das nicht sehr beliebt, genau diese ganzen Probleme nicht. Das heißt, sie gehen einfach an die Börse, können Kapital einsammeln, ohne diesen ganzen Schnickschnack anzugehen. Das ist schon spannend, ist auch ein Trend, der in letzter Zeit recht häufig wahrgenommen wurde.
Ja, ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich habe die Woche auch gehört, weißt du, welches Unternehmen auch über ein SPAC an die Börse geht?
Welches?
Wir haben ja vorher schon gesprochen, haben gesagt im Vorgespräch, Mensch, ich habe mir noch eine Packung Nüsse gegessen, weil ich kein Mittagessen hatte. Ja. Und kennst du die Nüsse von der Firma UTZ, UTZ?
Natürlich, liebe ich.
Ja, die gehen auch über ein SPAC an die Börse jetzt bald und man kann dann in UTZ Foods investieren. Nikola, kennen wir ja auch, der große Konkurrent zu Tesla, ist ja auch über ein SPAC an die Börse gegangen. Also ich glaube, dass diese Art gibt oder wird immer mehr kommen. Vielleicht kommen wir auch als Modern Value Investing ja auch mal über ein SPAC an die Börse.
Boah, das wär's, Philipp. Das wär's.
Ja. Jetzt, Marcel, habe ich für dich ein paar Aktien mitgebracht. Oder nicht für dich, du bist ja ein positiv denkender Mensch, aber für die Leute, die sagen, Corona wird es noch lange geben. Und ich habe eine Aktie mitgebracht, die seit Corona, und jetzt kommt's, hättest du 1.000 Euro investiert, wären aus diesen 1.000 Euro mit Beginn der Corona-Pandemie weltweit 140.000 Euro geworden.
Stark.
Hammer, oder?
Ja.
Ich rede von Herstellern von Handschuhen. In Malaysia gibt es zwei Unternehmen, Top Gloves, die haben, oder sie sind weltweit der größte Hersteller von Gummihandschuhen und sie haben plus 450% seit Januar gemacht. Aber da werden die Tesla-Aktionäre noch sagen, ah, das haben wir mit Tesla auch gemacht.
Ja, das stimmt.
Aber Supermax hat plus 1.400% seit Januar zugelegt und sie sind weltweit der größte Hersteller von Latex-Handschuhen. Aktuell produzieren sie in voller Auslastung, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, 200 Millionen Handschuhe am Tag. Und die Lieferzeit beträgt 12 Monate oder du zahlst einen Expresszuschlag und bekommst sie selber. Wichtig ist natürlich, ein direktes Investment in die Emerging Markets empfinde ich persönlich als hochspekulativ. Und deswegen habe ich einfach einen ETF auf den malaysischen Markt rausgesucht. Hier ist auch Top Glove, also die 450% gemacht haben, mit 10% enthalten. Dieser ist von DBX Trackers, die WKN ist die DBX 0GW. Hättest du gedacht, dass der Latex-Handschuhe oder so ein Hersteller auf einmal der Corona-Profiteur wird?
Nein, hätte ich nicht gedacht. Also doch, dass sie natürlich profitieren davon, ist verständlich. Aber ich hätte mehr gedacht, dass vor allen Dingen die ganzen Maskenhersteller, dass die einfach noch viel mehr Boom erfahren, denn letzten Endes, wer trägt denn Handschuhe? Das sind ja trotzdem wenige mehr, also zumindest den Eindruck
Wahnsinn,
habe ich.
Oder?
Wenn ich draußen rumlaufe, sehe ich mehr Masken als als eben Handschuhe. Deswegen verblüffend, aber schön, dass du es mitgebracht hast.
Ja, also ich bin gespannt, wie das hier auch weitergeht. Es zeigt natürlich auch, dass die Industrie, die Old Economy nicht ganz abzuschreiben ist.
Nein, muss bloß flexibel bleiben. Flexibel bleiben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das kommt auch gleich zu meinem nächsten Thema, denn VW hat es geschafft, heute in meine Themen 3 zu rutschen. Und hier hat man eine Produktion angekündigt und auch begonnen vom ID4. Und wir wissen ja alle, der ID3 ist ja der erste vollelektrische Vehikel von VW, das demnächst ja auch ausgeliefert werden soll, aber aufgrund von Softwareproblemen auch hier und da ein paar Startschwierigkeiten hatte. Und das ist ja der Tesla-Jäger, wenn man so möchte. Hier möchte man ja wirklich, auch wirklich die Position der Elektromobilität stärken. Ja. Und jetzt hat man eben schon angefangen, den ID4 zu bauen. Das ist ein kleiner SUV, der auf der gleichen Plattform vom ID3 läuft, also auch in Zwickau dann hergestellt werden kann. Und der ID5, der soll auch in diesem Jahr noch vorgestellt, beziehungsweise sogar noch anlaufen. Das wird also auch spannend. Das ist dann wiederum ein Coupé, der dem ID4 ähnlich kommt. Ich bin gespannt, ob es VW schafft, diesen Vorsprung auszubauen, den er zumindest auf die anderen deutschen Hersteller hat, also aus meinen Augen. Wenn ich jetzt vergleiche, BMW, die ja zwar schon lange in der Elektromobilität dabei sind, mit dem i3 zum Beispiel, aber eben diese Reichweiten von 400 bis 500 Kilometern eben noch nicht schaffen. Und da sehe ich VW tatsächlich weit vorne. Natürlich nicht so weit wie Tesla, wobei die jetzt auch nicht so viel weiterkommen, aber eben die Technologie sehr viel weiter ist, wie wir auch schon öfter besprochen haben. Was sagst du zu VW?
Ich finde es total spannend und ich glaube auch, dass VW, für mich persönlich wäre VW sogar ein Investment, wenn man herausfindet, ob sie es denn wirklich so schaffen mit ihrer Elektrostrategie. Ich glaube, hier hängt aber auch einfach sehr, sehr viel von Herbert Diess ab, dem aktuellen CEO, ob er sich durchsetzen kann. Er ist ja wirklich auch dafür bekannt, dass er was verändern will, aber ob so ein großer Konzern wie VW sich verändern lässt, das bleibt ein bisschen abzuwarten und das hält mich auch von einem Investment ab. Ist denn VW für dich ein Investment?
Nein, tatsächlich nicht, aber die Automobilhersteller alle nicht, mal abgesehen von Tesla, wenn die mal wieder runterkommen sollten, aber das ist mir noch zu spekulativ, wer gewinnt hier was. Und ich sag mal, für Deutschland sehe ich VW weit vorne, Daimler ganz weit hinten. Und das geht nicht aufgrund der Sympathien, weil wir wissen ja beide, Sympathie habe ich ja für BMW vor allen Dingen.
Ja, genau so sieht's aus. Aber ich kann ja auch nur sagen, Marcel, du solltest vielleicht auch deine ganzen Tipps und Tricks, die du hier mit deinen Chart-Analysen immer mal gibst, vielleicht selber folgen. Wir erinnern uns alle, dein Einstand bei uns bei Modern Value Investing war die Tesla-Analyse. Und du hast gesagt, man könnte bei 180 Euro nochmal da hier schon einsteigen oder Dollar waren es. Und du hast es nicht gemacht, also selber schuld, Edge.
Genau, brauche mich jetzt nicht beschweren.
Ja, genau. Apropos Veränderungen, die es auch in Wolfsburg geben soll, die gibt es jetzt auch schon im Dow Jones. Und heute gab es eine mega Ankündigung, ExxonMobil, Pfizer und Raytheon Technology werden ersetzt durch Salesforce, AMG und Honeywell. Also wir tauschen ExxonMobil aus. Finde ich ganz interessant, weil sie sind ja doch so mit das älteste Unternehmen im Dow Jones. Dann Pfizer wird weichen, AMG, also Pharma für Biotech und Raytheon Technologies. Wir erinnern uns, sie sind fusioniert, also Raytheon mit United Technologies wird ersetzt durch Honeywell. Es bleibt spannend, weil doch Salesforce und Amgen schon sehr stark oder sehr hohe Aktienkurse haben. Jetzt wird einer sagen, hä, und was hat der Aktienkurs zu tun? Der Dow Jones ist ein nach Aktienkurs gewichteter Index. Das heißt, oder ich vermute, wir dürften, sollte die Rallye von Salesforce zum Beispiel so weitergehen, bald auch hier einen Aktiensplit erleben. Was hältst du denn von diesem Austausch mit diesen drei Unternehmen?
Ja, ich war völlig überrascht. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Und dann habe ich gesehen, dass nach, ich glaube, 92 Jahren ExxonMobil den Dow Jones verlässt. Und das fand ich schon spannend. Vor allen Dingen ist es auch, also ich finde es ja gut, weil ich bin ja dafür, dass diese Indizes auf jeden Fall zukunftsfähige Unternehmen drin haben sollten. Und da ist Salesforce meines Erachtens nach eher eins als Exxon. Aber gut, ja, war eine schöne Überraschung und auch im DAX haben wir ja einige Veränderungen gesehen in der letzten Zeit.
Genau.
Und so bleiben auch die Indizes recht agil.
Für alle, die an einem Investment in Honeywell interessiert sind, schaut mal in der Infobox. Hier gibt es eine ausführliche Analyse von unserem Peter.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist Cocooning in Corona-Zeiten. Deutschland bleibt daheim und richtet sich neu ein. Und ja, ich habe lange an diesem Wortspiel gefeilt. Die Otto Group wächst zweistellig im Bereich Möbel. Die Deutschen nehmen ihr Urlaubsbudget und streichen es nicht. Sie schichten es um in Investitionen von daheim. Und ganz interessant, Marcel, 2008, 2009 gab es diesen Effekt schon mal. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wie könnte man das an der Börse spielen? Und weißt du, wer darauf als allererstes gekommen ist, daheim an der Börse zu spielen, aber nicht eingestiegen ist?
Ja.
Wer denn? Ja, richtig. Ich stand beim Hornbach und habe meiner Freundin gesagt, hey Schatz, guck mal, wie viele Leute hier zum Hornbach gehen, als der Lockdown war. Und da habe ich mir gedacht, boah, eigentlich müsste man hier die Aktien kaufen, habe ich nicht gemacht. Ja, was ist passiert? Ich glaube, die Aktie hat über 200% zugelegt. Wie könnte man aber auch diesen Trend von Cocooning online sozusagen im Depot spielen? Und da habe ich mal mitgebracht, Home24, aber auch hier plus 100% seit Corona. Die Manwar Group plus 190% seit 1.1. und die At Home Group auch plus 190% seit 1.1. Also ich glaube, man sollte hier, das kommt ja jetzt nämlich gerade immer mehr und mehr in den Medien, man muss hier wirklich aufpassen. Klar, the trend is your friend, aber wenn etwas um 100% oder 190% in ein paar Monaten wächst, glaube ich, ist das nicht mehr gesund. Wie sieht's bei dir aus? Wie siehst du diesen Trend an und hast du denn eigentlich daheim investiert?
Ja und nein. Also ich habe den Trend jetzt auch schon beobachten dürfen. Ich könnte das Ganze nochmal ergänzen und zwar Westwing ist ja auch ein in Deutschland gelistetes Unternehmen, was wirklich richtig stark zugelegt hat. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen, aber es ist schon sehr, sehr deutlich, seitdem auch ein Trendwechsel. Das beobachten wir auch bei Home24, die seit dem Börsengang ja wirklich extremst runterverkauft wurden. Ja, das war ja eigentlich schon eine tragische Geschichte, die jetzt eben, ich sag mal, in einer Art wiederbelebt wurden. Und wer ein Riesengewinner ist und das pulverisiert hier alle, die du schon mitgebracht hast, ist Wayfair. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus der Werbung. Wir haben die in Deutschland auch aktiv. Das heißt, das ist ein Online-Shop für Möbel, die seit dem Corona-Tief bei $40 standen. und jetzt mittlerweile bei $340 stehen. Also richtig durch die Decke gegangen sind, wirklich mehrere Quartalszahlen extrem stark geliefert haben, jetzt natürlich mittlerweile extrem orbitant bewertet sind. Daher sollte man da wirklich Vorsicht genießen. Aber was eine Rallye, vor allen Dingen, weil ich die auch schon mal...
Ja, fast 350%.
Ich war vorhin schon mal investiert, aber gut, das war eher so spekulativ, daher muss ich mich darüber jetzt auch nicht unbedingt ärgern. Ich selber habe nichts gemacht zu Hause an irgendwelchen Aufrüstungen. Ich habe eher dann gearbeitet oder Netflix geschaut. Aber kommen wir zum einen Top der Woche, und das ist Qiagen. Und Qiagen ist ja das Unternehmen, welches auch in Deutschland gelistet ist und auch, glaube ich, in den USA. Und jetzt vor kurzem von Thermo Fisher übernommen werden sollte. Und dieser Deal ist ja geplatzt. Und Qiagen ist aber jetzt überhaupt nicht traurig darüber, sondern arbeitet einfach unbeirrt weiter und führt jetzt den Covid-19-Test auf dem US-Markt ein. Und das sagen jetzt manche so, ja, was für eine Besonderheit, wie kommt man da zum Top? Es ist halt ein einfach bedienbarer digitaler Test, der auf einem tragbaren Gerät ausgeführt wird und innerhalb von 10 Minuten anzeigt, ob Antikörper nachzuweisen sind. Das geht also sehr, sehr schnell, sehr unkompliziert und wahrscheinlich auch für jeden machbar. Und die Auslieferung soll noch im August starten, also sprich jetzt. Und man hatte eben vorher die Notfallzulassung bei der FDA, also der Zulassungsbehörde in Amerika, beantragt. Europa soll noch folgen. Hier wartet man natürlich wieder auf die Zulassung. Das dauert also alles etwas länger. Und ich finde es echt gut und top, dass das Unternehmen weiter so agil arbeitet, obwohl die Übernahme durch Thermo Fisher, dessen Zustimmung sie ja gegeben haben und jetzt eben geplatzt ist, trotzdem noch weiter arbeitet ohne große Einschränkungen und positive Nachrichten liefert. Gefällt mir.
Ja, es wird wahrscheinlich jetzt so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung vielleicht auch sein.
Ja, das stimmt. Wir können es auch ohne. Ne? Sonst, ich meine, die sind ja auch Laborausrüster und ich sag mal, die haben ja ein sicheres Geschäftsmodell.
Ja, auf jeden Fall. Mein Flop der Woche, mein Aufreger der Woche ist die Ökoanleihe. Es soll eine Anleihe kommen nächsten Monat im September. Das Volumen 4 Milliarden Euro und es soll genutzt werden für Ladestationen, Wasserstoff und weitere grüne Projekte. Es soll investiert werden in 5 Schwerpunkte: Verkehr, internationale Entwicklungszusammenarbeit, Forschung und Entwicklung, Energie und Industrie und Land- und Forstwirtschaft. Marcel, das klingt doch eigentlich richtig super, oder?
Richtig super, das klingt echt gut.
Aber, weißt du, wie hoch die Verzinsung ist von dieser Anleihe?
Nein.
Minus 0,5%.
Oh Gott.
Und das ist doch wieder ein Hohn für alle Anleger. Du gibst dem Staat Geld, damit das investiert, und kriegst sogar noch weniger zurück.
Ja, genau.
Ich kann jeden.
Also wenn die Inflation größer wäre, dann hätte man da, ja, man hat zumindest die Inflation gerettet.
Ja, also es ist unglaublich. Also, was kann man nur wieder sagen? Achtung, Vorsicht, Augen auf, und es gibt grüne ETFs. Ich habe mal 2 Stück rausgesucht, einmal von iShares und von Luxor. Die heißen beide auch dann Global Clean Energy und decken den MSCI darauf ab. Und weißt du, wie viel Rendite die in 3 Jahren gemacht haben?
Sag mal.
Circa 90% nach Kosten. Und das ist doch eine richtig schöne, grüne, saubere Rendite, oder?
Das ist richtig, das stimmt. Man tut Gutes und hat der Wirtschaft auch geholfen. Ja. Und hat dabei noch ordentlich selbst verdient daran.
Genau.
Das gefällt mir.
Da sind wir wieder beim Thema, wann kommt endlich unser Staatsfonds?
Ja, genau, weil da könnte man auch einfach die Gelder einsammeln und dann eben auch investieren. Denn hier ist ja nicht das Problem und auch nicht der Flop, dass man investieren möchte in Verkehr, internationale Entwicklung und so weiter und so fort, sondern das Problem ist, wie man es macht. Und hier ist einfach wieder der Weg, das, was man kritisieren muss. Und ja, man hätte es einfach besser machen können, müsste man vielleicht sagen.
Ja.
Apropos hätte man besser machen können. Man hätte, und das wirklich nur, wenn man Profi ist, Philipp, bei Bayer auch einfach mal melden können, dass man Covestro-Aktien, also sprich die ehemalige Tochterfirma, einfach verkauft hat. Das hätte man machen können, wenn man Profi ist. Bei Bayer scheint da der Falsche am Werk zu sein, denn man zahlt jetzt eine Strafe in Höhe von 340.000 Euro. Gut, ist natürlich auf die Bilanz gesehen jetzt kein Wahnsinnsding, aber ist halt unnötig, weil man einfach zu spät gemeldet hat, dass man Covestro-Aktien verkauft. Und da frage ich mich so, wer macht deinen Job da nicht richtig? Ja. Oder wie siehst du das?
Es ist total unnötig. Also wirklich einfach mal 340.000 Euro von unserem Unternehmen, die man als Gewinne verwenden könnte, vielleicht für Aktienrückkäufe oder Dividenden oder für Investitionen in die Zukunft, einfach mal so kurz zu verschenken. Ich kann nur eins sagen, hier wird es Redebedarf geben und vielleicht wird das auch ein Aufhänger, um natürlich mal die Gehälter des Vorstands zu besprechen. Weil wie viel musst du denn jemanden bezahlen, damit er seinen Job richtig macht und so einen Schaden nicht seinem Arbeitgeber zufügt, oder?
Ja, vor allem, weil er selber nicht haftet dafür. Also ja. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht gut, vielleicht fliegt er raus, aber dann war es trotzdem schwach. Ne?
Also ich bin ziemlich enttäuscht, aber wenn du uns nicht enttäuschen willst, komm gern in unsere Facebook-Gruppe. Komm und folg uns bei Instagram oder gib uns auch, solltest du ein iPhone haben, eine positive Bewertung. Link dazu findest du in den Shownotes. Und bevor wir jetzt zum Thema des Podcasts kommen, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Heute werde ich mal das Thema einleiten, lieber Marcel, weil es geht mal nicht um irgendwas Großes. Es geht heute um die ganz großen Dinge im Leben. Wir sprechen heute über dein Depot.
Wow.
Und wir sind total gespannt. Wie hat bei dir eigentlich alles angefangen? Erzähl mal.
Ja, wie hat es bei mir angefangen? Als ich in der Schule war, hatte ich das Glück, eine Lehrerin zu haben, die uns an das Thema Börse herangeführt hat. Und zwar über das Börsenspiel der Sparkasse. Und das fand ich damals schon sehr, sehr spannend, weil ich ja doch wirtschaftsinteressiert schon war und das eben auch in der 10. Klasse. Und dementsprechend hatte ich das dann immer im Hinterkopf. Und während meines Studiums habe ich ja dann doch schon aufgrund von recht guten Nebenjobs gut Geld verdient und habe dann irgendwann gemerkt, so Mensch, ich kaufe einfach zu viele Klamotten. Man muss ja auch was anderes machen können mit Geld. Und da habe ich mich erinnert, Mensch, da gab es doch mal was. Damit könnte man Rendite verdienen. Und dann habe ich mich mit der Börse nochmal ein bisschen beschäftigt und habe dann einfach mal losgelegt. Das waren so die Anfänge, ja, so BMW gekauft, Software AG, Deutsche Post.
Ja.
2012 war das, glaube ich, ja, genau.
Ja, was war deine erste Aktie?
Ja, das war tatsächlich BMW, weil ich halt selber überzeugt war von den Produkten und ja, habe da jetzt an der Zukunftsfähigkeit nicht unbedingt gezweifelt. Und ich bin ja auch ganz froh, dass ich dann doch relativ früh wieder verkauft habe, ja.
In welchem Jahr war das denn eigentlich?
Das war 2012, ja, 2012.
Also bist du jetzt auch schon 8 Jahre mit dabei und hast ja bald dein 10-jähriges Jubiläum.
Ja, das stimmt, das stimmt. Die Zeit vergeht. Wir werden alt, Philipp.
Ja. Ja, das stimmt. Was sind denn eigentlich deine Ziele, wenn du jetzt in Aktien investierst?
Genau, also warum habe ich das Ganze noch fortgeführt? Ich bin ja selbstständig und als Selbstständiger habe ich ja ein bisschen das Glück, nicht in die staatliche Rentenkasse zu zahlen. Die Rentenversicherung in meinen Augen in Deutschland eine absolute Katastrophe und ich glaube, dieser Meinung teilen wir. Und deswegen muss ich natürlich selber was machen und meine Altersvorsorge selbst gestalten. Also es ist ein Zwang, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwo ein Spaß und vor allen Dingen ein Hobby geworden. Und deswegen ist natürlich das Hauptziel, Kapital aufzubauen, um später mal von diesem Kapital und den Erträgen jeweils daraus meine Altersvorsorge zu stemmen.
Genau, du hast ja jetzt auch gerade schon erwähnt, du bist selbstständig. Hast du denn noch andere Assetklassen?
Genau, ich neben den Aktien, was eigentlich so einen riesengroßen Teil ausmacht, habe ich dann noch Immobilien gekauft mittlerweile. Und ja, die funktionieren natürlich auch super und generieren regelmäßig Cashflows. Das ist eben auch immer etwas, was man auf dem Schirm haben sollte. Wir hatten ja mal eine Immobilienfolge, da kann man auch gerne mal reinhören mit dem Norman zu Gast. Das war, fand ich auch immer wieder spannend. Und außerdem natürlich einen kleinen Teil P2P. Das darf irgendwie auch nicht fehlen, das macht auch Spaß, aber zumindest hauptsächlich ist es Aktien und Immobilien.
Na, okay, dann, wenn du jetzt dich ranpirschst an Aktien, wie gehst du dabei vor? Was nutzt du da auch für Tools?
Ja, also ich schaue mir natürlich an, das ist mir immer ganz wichtig, wie das Unternehmen zukunftstechnisch aufgestellt ist. Also die Frage, gibt es das Unternehmen in 15 Jahren noch? Das haben wir ja beide auch, ich sag mal, immer implementiert. Wird das erfolgreicher sein, vor allen Dingen, in welchem jeweiligen Segment ist es tätig, hat dieses Segment vielleicht auch Zukunft oder könnte das schon disruptiert sein? Und dann schaue ich mir das Ganze natürlich bei Market Screener, bei Seeking Alpha und auch bei TraderFox natürlich an, schaue mir den Chart an, die fundamentalen Daten, umrundet das Geschäftsmodell, schaue mir da wirklich ein bisschen die Tiefe, die Kennzahlen an und dann kommt es eben auf meine Strong-Buy-Liste, wie ich eben die Liste nenne von den Unternehmen, die ich akut kaufen würde, wenn sich eine Gelegenheit anbietet. Und insofern ist das meine Vorgehensweise.
Ja, das ist auch sehr interessant. Du hast ja gerade gesagt, du schaust dir an das Geschäftsmodell, die Kennzahlen und den Chart. Das ist ja so eine Art Dreiklang, wenn ich das richtig raushöre. Ja. Wie gewichtest du denn diesen Dreiklang? Ist das jeweils ein Drittel oder gibt es, dass du sagst zum Beispiel, also ich persönlich bin ja auch stark fundamental getrieben, auch gar nicht so offensiv. Vielleicht können wir auch in irgendeiner Folge mal mein Depot da mal besprechen, aber jetzt heute geht es ja um dich und wie ist es denn bei dir? Wo sagst du, wo guckst du als allererstes drauf? Ist es das Geschäftsmodell?
Ja, genau. Das allererste ist das Geschäftsmodell und das muss, wie gesagt, wirklich zukunftsfähig sein. Das muss zukunftsfähig sein, das muss andere Unternehmen verdrängen, also es muss disruptiv wirken, es muss auch Renditen abwerfen, also ich muss mir das auch vorstellen können und greifen können. Ja. Das ist gar nicht so einfach bei den ganzen Tech-Werten, die man mittlerweile so auf dem Schirm hat. Ja. Aber wenn man sich dann reinfuchst und sieht, so was das eigentlich für Mehrwerte sind, die diese Unternehmen schaffen, dann ist das für mich schon, ich sag mal, der ganz wichtige Punkt, weil erst dann schaue ich mir an, wie ist der Chart, danach schaue ich mir an, wie ist, sind die fundamentalen Daten und das gewichtet sich dann quasi gleich in der zweiten Instanz.
Okay, genau. Aber so wie ich dich ja jetzt auch kennengelernt habe, sind nachrangig ist ja eigentlich eher die fundamentalen Daten. Du gehst ja viel mehr auf das Wachstum, richtig?
Genau, aber das ist ja auch eine Art fundamentale Daten. Doch, das passt ja trotzdem zu den fundamentalen Daten, weil man ja das Wachstum sieht. Und vorrangig Umsatzwachstum, bestenfalls EPS-Wachstum, auch wenn es, selbst wenn es im Verlust ist, dass der Verlust tendenziell kleiner wird, beziehungsweise irgendwann in die Gewinnzone rutscht. Das sind ja auch gerade Sachen Cashflow-Wachstum. Das schaue ich mir schon an. Wie sind da die Kennzahlen auch für die nächsten Jahre, die geplant sind? Und daran kann man ja auch schon einiges festmachen.
Ja, dann
natürlich nicht KGV. Ne?
Ja, das stimmt. Dann führ uns doch mal durch. Wie ist denn dein Depot aufgebaut?
Genau, also mein Depot habe ich in vier Klassen unterteilt. Und zwar einmal in Buy and Hold Titel mit Tech- und Wachstumsaktien, die insgesamt 54% meines Depots mittlerweile bilden. Das war von der Investitionssumme ein kleinerer Prozentsatz, aber das hat sich halt stark entwickelt. Wir alle wissen, Tech hat sich super, super, super gemacht, gerade auch in den letzten Monaten, dass hier natürlich jetzt schon eine besondere Gewichtung entstanden ist. Dann habe ich in der zweiten Gruppe Buy-and-Hold-Titel, die vor allen Dingen auch Dividenden abwerfen, aber eben nicht jetzt so reine Dividendentitel wie Imperial Brands, wie manche sagen würden, wow, ne, viele Prozente, sondern eher so solide Dividenden, die auch mit Dividendenwachstum gekoppelt sind und selber noch als Unternehmen wachsen, also wo man auch am Chart sieht, dass hier einfach noch ein Aufwärtstrend vorliegt und nicht, ich sag mal, ein Auf und Ab, wie bei Daimler, vorzufinden ist. Dritte Gruppe ist die mittel- bis langfristige Gruppe, die ist auch relativ techlastig mit weiteren 17%, denn hier sind so die wirklich, ich sag mal, relativ, ja doch Unternehmen, die in der Zukunft schon einiges ja, anpacken können, die auch bestimmte Trends mitgehen, vor allen Dingen sowas wie zum Beispiel jetzt unseren Green Deal, ja, Profiteure davon sind oder auch in speziellen Bereichen jetzt noch nicht wirklich groß sind, aber eben eine riesen Zukunft vor sich haben könnten. Da gibt es auch einige, die ich da gerne spiele. Und als viertes haben wir noch die Sell-Positionen, das heißt, das sind Aktien, die habe ich mal gekauft, von deren bin ich eben nicht mehr so überzeugt, auch über die nächsten 15 Jahre nicht unbedingt, wird es zwar noch geben, aber so viel erfolgreicher würde ich eher bezweifeln. Und ich glaube, es gibt bessere Alternativen und hier sind es eben 8%, die das ausmachen in meinem Depot.
Ja, jetzt habe ich gleich mal eine Frage zu deinen Sell-Positionen. Du hast gesagt, sie machen 8% aus. Sind das alles Werte? Wir können ja gerade mal kurz durchgehen. Du hast 6 Stück im Moment. Jungheinrich, AT&T, 3M, Altria, Covestro und Aumann. Sind die alle im Minus bei dir im Depot?
Ja, das kann ich genauso sagen. Deswegen sind sie auch noch da.
Okay.
Das klingt zwar erstmal doof, weil man könnte ja auch einfach Verluste mitnehmen, aber das mache ich natürlich taktischer Natur. Das heißt, wenn ich das auch ausgleichen kann in dem Jahr mit den jeweiligen Kapitalertragssteuern und insofern hat man ja schon das Wirecard-Beispiel dieses Jahr.
Ja.
Deswegen
bleiben
die auf der Sellliste. Ich bin durch, ich muss erstmal wieder die Gewinne quasi mitnehmen am Ende des Jahres, um das Ganze auszuschöpfen. Ja, Jungheinrich, ist zwar eine lange Story, die gut ist, die ich auch sehr, sehr schätze, aber die nicht unbedingt in meinem Depot sein muss. AT&T entwickelt sich charttechnisch nicht, ist zwar ein Dividendenplayer und alle Dividendeninvestoren würden sagen, was ist denn mit dem los? Vielleicht auch zu Recht. Ja, 3M macht sich gerade wieder, also werde ich auf jeden Fall halten eine Weile jetzt, weil jetzt auch der langfristige Trend gebrochen ist. Bei Altria sehen wir natürlich auch eine relativ schwerwiegende Geschichte, weil man jetzt auch nicht weiß, wie geht's mit den Zigaretten und so weiter. Es ist zwar ein hochmarschiges Geschäft, aber wie lange könnt ihr das noch halten? Und vor allen Dingen haben wir ja einen richtig starken Abwärtstrend, der schon, ziemlich nervt, wobei natürlich die Dividende schon Spaß macht. Die halte ich ja schon sehr lange. Covestro, vielleicht sogar jetzt mittlerweile ein kleiner Profiteur aufgrund verschiedener Baumaterialien oder Schaumstoffe, die eben auch die Dämmung, gerade jetzt auch im Zuge des Green Deals, profitieren könnten. Und Aumann, da bin ich einfach viel zu früh eingestiegen und dementsprechend die rote Laterne im Depot. Aber das sind eben nur die paar wenigen Negativen von den vielen Positiven, die wir sonst noch so im Depot haben.
Ist es denn hier für dich auch in Stein gemeißelt, dass die wirklich verkauft werden, sobald du wieder im Grünen bist? Oder würdest du da nochmal evaluieren, wenn du jetzt wieder im Grünen bist mit den einzelnen Unternehmen?
Genau, also ich schaue mir das natürlich grundsätzlich bei allen Unternehmen immer wieder an. Selbst die Buy-and-Hold-Titel, also da, wenn sich irgendwas fundamental ändert, was mir nicht gefällt, wo ich sage so, okay, hier könnte es gefährlich werden, dann valuiere ich das tatsächlich nochmal und überlege dann nochmal. Und wenn dann, keine Ahnung, so eine Aumann plötzlich die goldene Ader trifft und die Elektromobilität völlig verändern kann in allen Bereichen, dann kann ich dazu meine Meinung ändern. Ist auch immer wichtig, dass man nicht stur diese Meinung behält, sondern hier auch wirklich flexibel reagieren kann. Man sollte sie nicht verlieben und auf der anderen Seite auch nicht hassen.
Ja, genau so sieht's aus. Eine weitere Frage, gehen wir den nächsten Schritt zu mittel- bis langfristig. Hier hast du 17% Depotvolumen, das sind auch vorrangig wieder Tech-Werte. Und mir ist aufgefallen, es ist doch ein bisschen, also du scheinst dir immer die Story anzugucken, weil wir haben ja sowas dabei, Enphase Energy zum Beispiel, aber trotzdem, dann gehen wir auch in den Bildungssektor mit Check. Weiter geht es dann mit Cybersecurity, mit CrowdStrike und Fortinet, aber dennoch hast du auch sowas, was ich ja ganz gerne bei mir hier in der Wohnung rumfahren habe, ist zum Beispiel ein iRobot Roomba. Aber es ist auch Cloud dabei mit ServiceNow und VMware oder auch LivePerson. Erzähl uns doch ein bisschen was zu deinem mittel- bis langfristigen Werten.
Genau, hier ist für mich immer die Frage, ob sie sich eben so sehr durchsetzen, dass man sie auch als Buy-and-Hold-Titel für Forever, wie wir so schön sagen, ob sie sich dann eben durchsetzen. Und Enphase wächst halt zum Beispiel von Quartal zu Quartal, teilweise im dreistelligen Prozentsatz. Und das sind natürlich auch, ich sag mal, diejenigen, die das Kapital groß machen im Depot, wo man dann wirklich dann eine gewisse Summe investiert und da zuschauen kann, wie die wachsen. Natürlich ist da die Volatilität und auch die Spekulation etwas höher. Das heißt, hier kann es auch mal ins Minus gehen. Hier muss man also auch aufpassen, dass man immer eine Exit-Strategie hat. Und bei Enphase, klar, haben wir den grünen Anstrich, den die Welt jetzt so erfährt mit Solar, in der Solarbranche, und die wachsen nicht umsonst so stark, wie sie sind, sind dazu noch profitabel, da muss man sich also keine Sorgen machen. Bei Check ist es ja vor allen Dingen ein Profiteur des Online-Trends im Bildungssystem.
Ja.
Hier ist es auch so eine Art Gefühl, dass ich noch mitkaufe, weil ich eben auch möchte, dass man ja gerade auch diesen ganzen Bildungssektor einfach mal digitalisiert, dass man hier nicht noch an der Tafel rumkratzelt, sondern eben tatsächlich ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat, und Check bietet da ja viele Möglichkeiten, leider erstmal nur in den USA, aber hier ist eben auch die Fantasie groß, eine ganze Welt zu disruptieren. Da gibt es aber noch andere, haben wir ja im Instagram-Post auch gesehen, dass noch weitere in diesem Bereich stark mitspielen. Eine CrowdStrike, Philipp, du bist ja auch investiert, und da sind wir ja beide überzeugt, ja, dass wir hier wirklich ein USP haben, das gerade in Sachen Cybersecurity da wirklich sehr viel Stabilität den jeweiligen Kunden gibt, um eben ja vor irgendwelchen Hackerangriffen geschützt zu sein.
Ja, LivePerson.
LivePerson ist so eine Position, die ich auch sehr lange halten möchte am liebsten. Die ist natürlich sehr, sehr bullisch auch. Was machen die, die verbinden den Verbraucher mit dem Anbieter über Messenger-Dienste. Also schreibst du jetzt zum Beispiel BMW, hier sagt mal, wie viel PS hat denn eigentlich mein Auto, dann macht das ein Chatbot automatisch über verschiedene Plattformen, also über Facebook, WhatsApp, wie auch, je nachdem, wie du die, den Verbraucher anschreiben möchtest, mit immer leichten Antworten, und so können sich die jeweiligen Callcenter-Mitarbeiter auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil das A, keiner anbietet, und B, sehr, sehr viele große Kunden mittlerweile zu LivePerson zählen und auch immer mehr Geld für diese Plattform ausgeben. Also ein schönes Wachstum, was man hier sieht, was ich auch bei 3 Milliarden Dollar Bewertung jetzt noch nicht allzu dramatisch finde. Also es ist noch ein relativ junges Unternehmen. Dann haben wir die zwei großen mit VMware und ServiceNow, die du schon angesprochen hast, die, ich sag mal, die ganze Welt digitalisieren. Und hier heißt es halt digitalisieren nicht nur das, was wir alle so kennen, sondern es ist eben künstliche Intelligenz, es ist maschinelles Lernen, es geht bis zum Blockchain rein oder bei ServiceNow dann auch beim Workflow. Und das sind so Sachen, die ganze Welt wird digitalisiert, und jedes Unternehmen möchte wettbewerbsfähig bleiben und muss natürlich effizienter arbeiten und auch effektiver werden. Und insofern, ich sag mal, ist der Kundenkreis für die beiden Unternehmen riesengroß, weshalb ich da weiterhin Wachstum sehe. Bei iRobot hat es eher so eine Art Unterbewertung. Also hier gehe ich so ein bisschen den Value-Ansatz, weil aufgrund des Handelsstreits ist ja iRobot extrem eingebrochen, weil die in China produzieren. Die haben Zollrestriktionen von 25% und konnten diese ja nicht an den Kunden weitergeben. Klar, dann hat man einfach Alternativen gekauft, ne? Also sprich andere Roboterhersteller. Und iRobot ist aber trotzdem führend in dem Bereich und sehr innovativ, und die neuesten Produkte sind schon sehr, sehr stark. Jetzt hat sich das Ganze ja nicht wirklich verbessert, aber die Zahlen sind trotzdem stark geblieben und die Verkäufe sind nach wie vor wirklich, oder können sie auf jeden Fall sehen lassen. Und die Aktie wurde aber extrem abverkauft. Und dann, ja, hatte ich da schon meine Position offen, habe da schon Gewinne mitgenommen, habe auf den Rücksetzer gewartet und bin jetzt wieder rein. Und das war bisher eigentlich ein ganz guter Trade. Mal schauen, wie lange der jetzt noch läuft. Hier habe ich tatsächlich ein Kursziel. Also hier könnte man sogar von Kurzfristigkeit reden, weil wenn die wieder Richtung $100, $120 geht, dann werde ich hier auch wieder Gewinne mitnehmen.
Ah, ich verstehe. Kommen wir zum vorletzten Teil von deinem Depot. Und das finde ich doch sehr, sehr spannend, weil ich finde, allein diese Unternehmen, wenn man sie hätte, wäre das schon ein super schönes, breit diversifiziertes Depot. Ich rede von deinem Buy-and-Hold-Teil plus Dividenden plus Wachstum, welche 21% von deinem Depot ausmachen. Wir gehen sie mal kurz durch. Paychex, Stryker, American Tower, Air Liquide, Next Era Energy, Walt Disney, Moe, Bayer, Sixt und die T. Rowe Price Group. Also das ist schon wahnsinnig breit gestreut. Man sagt ja immer schön, nie bereut. Und das scheint so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Fundament zu sein von deinem Depot, aber weil du ja auch sagst, Buy and Hold schon plus Dividende. Das heißt, wir haben Unternehmen hier mit dabei, die zwar immer noch wachsen, aber jetzt auch nicht mehr das Tempo haben wie deine Super Fast Grower, die wir dann gleich besprechen werden. Kann man sagen, dass diese Unternehmen doch das Fundament von deinem Depot bilden?
Ja, ich sag mal, man kann es nicht unbedingt als Kern bezeichnen, aber als Teil des Kerns, als wichtigen Teil des Kerns, die ja, ich sag mal, jetzt in der Krise vor allen Dingen eben, ja, ich sag mal, trotzdem noch stärker abverkauft wurden als eben die ganzen Tech Werte. Ja. Und dennoch, ich glaube, hier haben wir auch die meisten Parallelen, Philipp, in unseren Depots. Weil wir, ich sag mal, mit Paychecks, ja, also dann doch jemand haben, der da wirklich stabil arbeitet über Jahre hinweg, auch einen sehr starken Kundenkreis hat. Auch Stryker, die natürlich mit, als Medizintechniker die ganze Welt gerade vom demografischen Wandel profitieren und die Welt abdecken. American Tower mit 5G ist auch eine Reit, die immer wieder Dividenden abwirft und trotzdem noch stark wächst. Air Liquide, müssen wir, glaube ich, nichts dazu sagen, haben wir schon häufig umrundet.
Basisinvestment.
Genau, wollte ich gerade sagen, ist tatsächlich ein Basisinvestment. Genauso wie NextEra Energy, die auch wieder den grünen Sektor größtenteils, also noch nicht komplett, aber größtenteils abdecken. Die möchte ich auch nicht missen. Dann auch in der Herzensangelegenheit mit Walt Disney. Da sind wir ja beide auch ein bisschen verliebt drin. Ne? Das müssen wir einfach mal zugeben, ja, genau. Movi zum kleinen Teil. Hier bin ich eher noch nicht so groß investiert. Das ist bloß ein kleiner Startpunkt. Hier könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal noch nachzuschieben. Wäre ich aber dann entscheiden, ob es was Besseres gibt. Bayer, klar, das sind wir beide überzeugt. Bei Sixt bin ich nach wie vor überzeugt, weil sie jetzt auch wieder ganz schnell reagieren und die Corona-Krise recht gut gemeistert haben und jetzt eben noch weitere Geschäftsmodelle angehen, um die Mobilität einfach in Deutschland zu verändern. Das gefällt mir schon sehr gut.
Ja.
Und zu meinen Recherchen nochmal zu meinen eigenen Unternehmen, wenn ich dir schaue, wer wo wie investiert ist, bin ich teilweise doppelt investiert, weil ich ja T. Rowe Price drin habe.
Genau.
Und die sind ja vor allen Dingen in einer VMware sehr, sehr breit schon drin, auch in einer ServiceNow sehr stark investiert, aber auch in vielen anderen Firmen, wo ich sage, finde ich gut, aber da muss ich jetzt nicht selber eine Position aufmachen. Also T. Rowe Price ist da auch ein sehr schönes Investment.
Und die wollen ja jetzt auch bald noch in den ETF-Markt gehen.
Genau.
Jetzt kommen wir zum letzten, zum größten Batzen von deinem Depot und das ist Buy and Hold. Tech, Wachstum, 54% deines Depots machen aus Amazon, Apple, Alphabet, Visa, Alibaba, Facebook, Microsoft, Nvidia, Adobe und Tencent. Ja, also das, was soll man dazu sagen? Du hast natürlich alle großen Tech-Werte der Welt in deinem Depot auch mit vereint.
Genau, das ist auch Sinn und Zweck des Ziels und ich hatte am Anfang eben auch, ich sag mal, volatilere Werte gekauft, die eben billig aussahen und das war die Lektion, die ich wirklich gelernt habe, dass man nicht die Unternehmen kaufen sollte, das geht völlig gegen den Value-Ansatz, also den wir jetzt, den du jetzt eher vertrittst, sondern das geht genau in die andere Richtung, dass ich sage, ich kaufe nichts, ob es billig ist, sondern ich kaufe genau das, was auf dem Allzeithoch steht und was eben alle wollen. Also sprich, was vom Markt gepusht wird, was vom Markt in die Zukunft ausgegangen wird. Und das habe ich bei Amazon gemerkt. Die habe ich damals bei utopischen 788 Euro gekauft. Zu dem Zeitpunkt haben alle überall geschrieben, Amazon völlig überbewertet, keine Gewinne und wird einbrechen. Und naja, wir wissen jetzt alle, wo sie stehen. Und das hat sich mehr als gelohnt. Ja, da steht da schon 250% davor. Bei Apple ist es völlig ähnlich. Also auch da war ich überzeugt von, dass das langfristig Bestand hat. Alphabet, die Daten sind das Gold der aktuellen Zeit und da sehe ich auch überhaupt keinen Bedarf, nur überhaupt zu verkaufen. Bei Visa, da bist du ja ein bisschen abgerückt zuletzt, halte ich den Trend nach wie vor, dass hier ganz viele Menschen noch nicht mit Karte oder auch noch nicht mit dem Handy bezahlen. Und dass weltweit noch so viel Potenzial ist, das zu steigern, sodass ich glaube, dass Visa vor allen Dingen auch im Hinblick auf diese Marge und auf das Dividendenwachstum, was dort angestrebt wird, auch wirklich noch eine richtig starke Zukunft hat. Dann Alibaba, da kommen wir das erste Mal in Richtung China. Halte ich jetzt auch schon eine ziemliche Weile. Alibaba profitiert ja auch von dem wachsenden Wohlstand in Asien. Insbesondere jetzt auch durch dieses IPO von der Ant Group, von der Tochterfirma, die wir auch schon in den letzten Wochen angesprochen haben. Facebook, wenn sie sich jetzt noch weiterentwickeln und WhatsApp monetarisieren können, dann sehe ich bei Facebook auch noch eine Riesenchance. Also da ist eine Verdopplung locker drin innerhalb der nächsten Jahre, je nachdem, wie sie sich eben machen. Aber da bin ich mir auch sehr sicher, es geht eigentlich für keinen an diesem Konzern vorbei. Wir haben drei Milliarden Nutzer, das nicht monetarisieren zu können, wäre eigentlich fatal. Deswegen bin ich da völlig überzeugt. Auch Microsoft fehlt in keiner Stube. Also irgendwie hat jeder irgendwas mit Microsoft zu tun. Wenn nicht zu Hause, dann am Arbeitsplatz. Und daher gibt es da viele Trends, die Microsoft mitspielt. Und mir gefällt auch die Entwicklung insgesamt, die der CEO da vorantreibt. Bei Nvidia, Das ist tatsächlich eine insgesamt eine meiner Lieblingsaktien, aufgrund dessen, weil ich insgesamt schon sehr viele Gewinne mit der Aktie mitgenommen habe und eben nicht Buy and Hold getätigt hatte in den letzten Jahren, weil immer mal Gewinne mitgenommen, ja, aber eben auch wirklich gute und wieder beim Rücksetzer eingestiegen. Nvidia ist da schon sehr, sehr gut spielbar. Könnte man vielleicht mal machen wieder, um auch vor allen Dingen mal die Verluste von Wirecard nochmal auszugleichen. Aber langfristig ist es eigentlich ein Wert, den ich nicht mehr missen möchte in meinem Depot. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn das fehlt. Das zählt übrigens für alle, die in diesem Tech-Wachstums-Portfolio sind. Irgendwie würde mir was fehlen. Weiter geht es noch mit Adobe. Die haben es einfach geschafft, wirklich immer wieder stetige Einnahmen zu erzielen und das Ganze eben auf Abo-Modelle umzustellen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und bei Adobe kann man nachts super schlafen. Die wachsen so ein bisschen immer weiter voran,
ja,
und jeden Tag gibt es so ein 0,5%, aber das summiert sich natürlich dann auch relativ schnell auf. Und zu guter Letzt noch der zweite große Riese in Asien, Tencent, die ja gerade ein paar Probleme mit den USA haben, zumindest die Tochterfirma WeChat und auch Fortnite natürlich bei Epic Games. Und insofern, klar, sind hier und da ein paar Probleme, aber Tencent ist auch eine Macht, gerade auch mit WeChat und all den Tochterfirmen und auch Beteiligungen, die sie haben. Denn hier bin ich tatsächlich ja indirekt auch mit an Tesla beteiligt, auch wenn es nur ein Mini-Betrag ist, runtergerechnet. Ja. Aber es ist schon auch etwas, was ich ja zukunftstechnisch sehr, sehr, ja, mit sehr viel Potenzial sehe.
Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Marcel, dass du dich heute hier uns so offenbart hast. An alle, die es noch mehr interessiert, es gibt, oder du hast einen hervorragenden Artikel geschrieben. Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Wenn man noch wissen will, wo soll es denn hingehen, wo kommst du her? Also nochmal ein paar nähere Infos zu den einzelnen Unternehmen.
Genau, wir werden ja auch mal dein Depot sicherlich umrunden. Genau. Das hatten wir ja noch nicht im Podcast, das sollten wir vielleicht mal nachholen.
Ja.
Das werden wir uns auf die Agenda schreiben. Und wer den Artikel liest, der kann dann nochmal tiefer reinlesen, warum ich mich dafür entschieden habe und was ich dahinter sehe. Also das ist dann quasi heute nur ein Abriss gewesen, sondern da würdest du nochmal tiefer gehen. Und dort werde ich dann auch die aktuellen Entwicklungen einfach nachhalten. Also immer, wenn ich was kaufe, verkaufe, werde ich das in diesem Beitrag aktualisieren.
Also für alle, die es nicht immer pünktlich zu unserem Depot-Rückblick-Podcast schaffen, der kommt nächste Woche. Ich denke, du hast jetzt einigen geholfen, dein Depot auch noch besser zu verstehen.
Genau, bei Fragen können natürlich alle noch gerne mal was drunter schreiben oder auch einfach direkt anschreiben. Wir sind ja auf allen Kanälen verfügbar.
Vorzugsweise natürlich bei Instagram. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Gern.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, natürlich, wenn wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.